Herzlich willkommen beim Podcast Fit for Finanzen und dem heutigen Thema Geschlechtertrennung. Warum werden Frauen und Männer selten gemeinsam reich? Männer und Frauen gehen in der Regel anders mit Finanzen um und schätzen vor allem das Risiko sehr unterschiedlich ein. Wer könnte diese Unterschiede besser herausarbeiten als die Geldfrau? Selbst ist die Frau und Frauen können Finanzen, ist ihr Credo, welches im heutigen Podcast überzeugend und vor allem an die Frau gebracht werden soll. Warum genau diese Einstellung zu Geld wichtig ist und wie man mit Finanzen in einer Beziehung oder der Familie umgehen sollte, steht im Mittelpunkt der heutigen Episode. Dabei konnte ich der Geldfrau sogar ein paar sehr private Einblicke in ihre Finanzen entlocken. Entspanne dich in den kommenden 35 Minuten ohne Fachchinesisch. Hallo, heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast hier im Podcast Fit for Finanzen und zwar einen der bekanntesten Geldcoaches für Frauen oder die Geldcoaching für Frauen. Ich weiß gar nicht, ob man das zwischen Mann und Frau auseinanderhalten muss, das Wort gendern muss, aber vielleicht kann sich die Dani einmal ganz kurz selber vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Dani Partum. Ich bin tatsächlich Geldcoach für Frauen und ich sag Geldcoach. Aber ich bin letztens auch schon gefragt worden, Geldcoachin. Weiß nicht, macht für mich jetzt nicht so Sinn. Ich bin Geldcoach, ja.
Ja, Geldcoach, das klingt sehr, sehr interessant. Und wer noch nicht weiß, um was es sich bei diesem Beruf handelt, ob es überhaupt ein Beruf ist und was man von Dani lernen kann, der bleibt einfach die nächsten 15 Minuten hier bei mir auf Sendung. Nachdem wir jetzt schon das Wort geklärt haben, frage ich mich natürlich, gibt es nur einen Geldcoach für Frauen oder gibt es auch einen Geldcoach für Männer?
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es einen Geldcoach für Männer gibt, aber auch Geldcoaches für Frauen ist ja auch keine geschützte Berufsbezeichnung. Coach kann sich ja wirklich jeder nennen. Und ich mache es für Frauen, weil wir Frauen tatsächlich beim Geld strukturell benachteiligt sind. Aus ganz verschiedenen Gründen, die ich gerne auch erzählen kann, aber ich mache es jetzt erstmal ein bisschen kurz. Und wir Frauen sind beim Geld strukturell benachteiligt und ich möchte Frauen dabei helfen, das tatsächlich für sich zu verändern. Also, dass sie Lust haben, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen, dass sie sich um ihr Geld kümmern. Ich sage mal zum Beispiel wie um deine Haare, kümmere dich um dein Geld wie um deine Haare, nämlich jeden Tag ein bisschen und hab ein Ziel, hab ein gutes Gefühl beim Umgang mit Geld. Und das haben viele Frauen nicht. Ich kenne das auch von mir selber. Ich habe Geld jahrelang, jahrzehntelang sogar schon immer als Nebensache behandelt und das ist meinen Finanzen nicht gut bekommen, das ist auch mir nicht letzten Endes nicht gut bekommen und das mache ich seit einigen Jahren anders. Ich bin Wirtschaftsjournalistin, aber selbst das hat nicht funktioniert. Also das Wissen um Wirtschaft ist nicht durchgesickert in meinen privaten Geldumgang und ich möchte eben jetzt Frauen dabei helfen, das für sich anders zu entdecken und das anders zu machen. Stichwort Vermögensaufbau, um eben nicht in die Altersarmut zu rutschen. Stichwort guter Geldumgang, dass du tatsächlich mehr von deinem eigenen Geld hast. So, das sind meine großen Ziele und meine Mission ist, Frauen tatsächlich zu bilden, zu motivieren, gut mit ihrem Geld in Eigenregie umzugehen.
Da ist mir gleich ein Unterschied aufgefallen. Je mehr ich mich um meine Haare kümmere, desto weniger werden sie eigentlich auf dem Kopf. Beim Geld sieht es etwas anders aus. Aber Spaß beiseite, noch eine Frage an dich, Dani. Meinst du denn, die Männer haben von ihren Eltern eine andere finanzielle Vorbildung genossen als die Frauen?
Beide Geschlechter haben meistens gar keine Bildung genossen. Das ist viel zu hoch gegriffen. Was wir mitbekommen von unseren Eltern ist dieser alltägliche Umgang mit Geld. Und wir dürfen nicht vergessen, in den 60er Jahren, wo unsere Eltern zumindest, Andreas, deine und meine, mit uns aufgewachsen sind oder uns aufgezogen haben, da hat die Frau kaum Rechte gehabt, was ihre Finanzen betraf. Die meisten Frauen waren zu Hause, die haben Haushaltsgeld bekommen oder Taschengeld. Der Mann war arbeiten, hat das Geld verdient, hat also letztlich auch die Entscheidungsmacht über das Geld gehabt. Frauen durften gerade in der Bundesrepublik Deutschland, im Osten Deutschlands war es etwas anderes, aber in der Bundesrepublik dürften sie bis in die 70er Jahre ihre eigenen Arbeitsverträge nicht wirklich unterschreiben. Da musste der Mann zustimmen, sie durften kein eigenes Konto haben. Vermögen mussten sie an ihren Mann abtreten, der hat das dann verwaltet. Und in diesem Geiste sind Männer, also Junge und Mädchen, aufgewachsen, wir als Kinder. Und das ist doch dann klar, die Jungs wurden dazu erzogen, du musst mal eine Familie ernähren, du bist der Chef, sage ich jetzt mal ganz salopp, über das Geld. Und Mädchen, du gibst das Geld irgendwie aus, aber du hast letztlich keine Hoheit darüber, du verdienst es nicht, du verhandelst nicht um Geld, es ist nicht in deiner Macht und du bekommst auch keine Macht drüber. Das heißt, die Erziehung ging im Grunde durchs Vorleben dahin, dass Frauen entmündigt sind beim Geld und Männer mündig sind. Und das hinkt uns hinterher. Es hat sich natürlich stark verändert in den vergangenen 20 Jahren, hat sich das tatsächlich verändert. Aber diese ganze Zeit, was ja über mehrere Jahrhunderte zurückreicht, das hängt uns, gerade den Frauen, hinterher, aber auch den Männern hängt es hinterher. Männer, also ich meine, ihr könnt ja euch jetzt selber überlegen, ob ihr Mann, Frau seid. Männer haben immer noch diesen Anspruch, ich will eine Familie ernähren. Für mich ist Geld ein absolut erstrebenswertes Ding im Leben. Ganz klar, ich möchte ein Auto haben, eine schicke Uhr, ich möchte, ne, diese materiellen Dinge. Bei Frauen ist es immer noch nicht so. Bei Frauen wird es auch eher als negativ angesehen. Wenn jetzt eine Frau, ich meine, korrigiere mich gerne, Andreas, aber wenn eine Frau jetzt hinstellt und sagt, okay, also ich will mal 300.000 im Jahr verdienen, ich will ein Maserati fahren, ich will das haben, ich will Schmuck haben. Ehrlich, da wird sie doch ein bisschen komisch angeguckt. Und diese gesellschaftlichen Erwartungen an uns Frauen, aber auch an uns Männern, die hängen uns hinterher und die wirken ganz massiv darauf, wie wir mit Geld umgehen, wie wir über Geld denken und tatsächlich dann auch, was wir letzten Endes in monetären Geldeinheiten verdienen.
Also das war ein sehr, sehr spannender Einblick, wie das mit den Geschlechterrollen in den alten Bundesländern wohl die letzten Jahre vor der Wiedervereinigung abgelaufen ist oder Jahrzehnte. Ich selber komme aus den neuen Bundesländern und kann das leider nicht nachvollziehen. Bei uns war es nicht so. Meine Eltern oder auch die Eltern von meinen Schulkameraden haben immer beide gearbeitet, gleichberechtigt auch verdient oder größtenteils gleichberechtigt verdient. Und so führe ich das auch in meiner jetzigen Beziehung einfach fort. Aber es ist trotzdem spannend, was das Ganze letzten Endes auch noch für Zwänge im Kopf ausgelöst hat und was man da gerade ziehen muss. Mir fallen aber durchaus ein paar berühmte Frauen ein in der Geschichte, die auch die Macht hatten. Also ob das jetzt Kleopatra ist oder Katharina die Große und so weiter, waren das Ausnahmen?
Ja, das gab es natürlich auch, aber das waren Ausnahmen, in der Tat. Ja, auf jeden Fall. Und das hat sich ja nicht fortgesetzt. Ich meine, guck mal, wie viele Vorständinnen in DAX-Unternehmen oder Vorstandssprecherinnen, Chefs haben wir? Keine einzige.
Gut, aber wir haben eine Frau Lagarde oder wir haben eine Angela Merkel, eine AKK und so weiter.
Okay, stimmt. Aber auch das sind, wenn du die Statistiken dir anschaust, tatsächlich Ausreißer nach oben. Also wir haben keine Parität in den Machtpositionen, weder in der Wirtschaft noch in der Kultur noch in der Politik. Und das kommt eben aus diesen gesellschaftlichen Entwicklungen heraus, ne? Dass Frauen, nicht wie in der DDR, ich komme ja auch aus der ehemaligen DDR, da waren Frauen relativ gleichgestellt, aber eigentlich waren sie auch nicht gleichgestellt, Andreas. Vielleicht im Job und mit der Kinderbetreuung, das wurde schon geteilt, aber wenn du in die Führungspositionen geguckt hast, Politiker, wir hatten eine Frau im Politbüro, ne, Margot Honecker, alles andere waren auch Männer. Also das war so die Gleichberechtigung auf privater Ebene, im Job, ja, aber insgesamt auf gesellschaftlicher Ebene habe ich da doch so meine Zweifel, ne. Aber ja, das ist ein großer Punkt und ich denke, wenn Frauen zum Beispiel das Gleiche verdienen wie Männer, also wenn wir nicht mehr diesen Gender Pay Gap, den es wirklich gibt, wenn wir den zum Beispiel nicht mehr haben, dann haben wir schon mal einen ganz großen Punkt an Gleichberechtigung auch erreicht. Und dann daran kann man zum Beispiel, glaube ich, auch erkennen, dass die Frauen auch aufgeholt haben im Geldumgang, im Fordern von Geld. Allein die Männer in Gehaltsverhandlungen gehen und allein die Frauen in Gehaltsverhandlungen gehen, das ist ein ganz anderer Schnack, allein von der Haltung her, aber auch vom Umgang des Vorgesetzten her. Männern wird ein ganz anderes Fordern zugestanden als Frauen. Wenn ich als Frau, und das ist leider so, ich bekomme es im Coaching immer wieder mit, aber auch auf den Plattformen, bei Facebook oder Instagram, diskutieren die Frauen ja auch mit mir. Und da ist es dann immer wieder so, dass wenn eine Frau viel Geld fordert, zum Beispiel, sie das immer viel begründen muss oder sie dann als irgendwie super ehrgeizig dargestellt wird oder sonst was. Und bei Männern ist das klar, dass Männer jedes Jahr mehr Geld fordern. Das ist vielleicht, es erscheint vielleicht ein bisschen platt in der Realität, trifft es aber sehr häufig noch zu.
Wenn wir den Bogen zur Neuzeit spannen und uns auch mal Frauen anschauen wie Kendall Jenner, die innerhalb von Rekordzeit quasi ihre erste Milliarde selber verdient hat, oder auch vor 10 Jahren noch die Hilton-Schwestern, Paris und gut, ihre Schwester, fällt mir jetzt der Name nicht ein, glaube ich, dass die Frauen stark aufholen. Ist das auch ein bisschen ein Verdienst von Geldcoaches oder Coaches allgemein wie dir?
Also Frau Jenner ist bestimmt jetzt kein Paradebeispiel für Geldcoaching. Ich glaube, das liegt in deren Familie, dass sie Unternehmer sind, dass sie unternehmerisch denken, dass die, ja, aber die Frauen sind da auch echt mutig. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan von Frau Jenner, aber das, was sie da machen, ist, sie haben das Marketing verstanden und sie haben verstanden, dass sie mit Gefühlen sehr viel transportieren und das tatsächlich in bare Münze umsetzen können. Sind aber im Moment noch Ausnahmeerscheinungen, aber irgendwie auch Vorbilder, das würde ich schon auch so sehen, weil sie sich trauen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Die trauen sich, was zu machen. Und das ist das, was ich den Frauen auch unter anderem mitgeben möchte oder mitgebe. Traut euch. Traut euch, zu euren Gefühlen zu stehen, zu dem zu stehen, was ihr denkt und was ihr erreichen wollt im Leben. Und macht euch darüber Gedanken und geht los und versucht es umzusetzen. Und das macht natürlich Frau Jenner hervorragend, ne? Die hat da Ideen und setzt sie um. Sie hat natürlich dann auch die Mittel. Aber in gewissem Sinne sind das Vorbilder und es bewegt sich viel. Also unter den Frauen bewegt sich im Moment extrem viel. Das Thema Geld, eigene Finanzen, Vermögensaufbau, Forderung auch gegenüber dem Partner zum Beispiel, wenn Kinderauszeiten sind, dass man das tatsächlich auch finanziell teilt und zusammen Vermögen aufbaut oder jeder eben getrennt seine eigenen Vermögen aufbaut. Das ist ein Thema, was bei immer mehr Frauen ankommt, was mich sehr freut, was extrem wichtig ist für die Frauen, aber auch für die Gesellschaft, denn ich denke, dass wir alle davon profitieren, wenn die Frauen tatsächlich das bekommen, was sie der Gesellschaft auch geben, wenn sie das auch zurückbekommen und davon profitieren und nicht nur die anderen. Und wenn die Frauen insgesamt mutiger werden beim Thema und aber auch die Männer das mittragen, weil ohne Männer ist auch ganz klar, schaffen wir das nicht. Wenn die Männer immer mauern und nicht das sehen, dass Frauen extrem Positives, zum Beispiel in Unternehmen, bringen, dann schaffen wir das auch nicht. Aber es ist total viel Umbruch und mich freut das sehr.
Ja, das ist schön zu hören. Auch diesen Satz mit hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine erfolgreiche Frau, kann man sozusagen umdrehen. Hinter jeder erfolgreichen Frau steht auch ein erfolgreicher Mann, letzten Endes, wenn man von der Emanzipation ausgeht. Um wieder den Bogen ein wenig zum Thema Finanzen zu spannen. Also Frauen sollten sich ebenso trauen, das Geld nicht auf dem Sparbuch der Inflation auszusetzen, sondern zu investieren. Was empfiehlst du denn quasi Frauen, was sie mit ihrem Geld machen könnten im Idealfall?
Also ich empfehle immer zuerst mal, die eigenen Finanzen tatsächlich zu sortieren und erstmal hinzuschauen, was habe ich denn? Also so eine Bilanz für sich selber zu machen. Ne? Wo fließt mein Geld hin? Was bekomme ich eigentlich an Geld? Ist das das, was ich eigentlich bekommen will oder möchte ich eigentlich mehr Geld für meine Arbeit haben? Das ist auch schon so mal ein Punkt. Auch zu wissen, für was ich mein Geld ausgebe, das finde ich, das ist der erste, der größte Schritt fast, sich wirklich die Karten selber zu legen und dann zu fragen, warum gebe ich mein Geld für das aus? Und so viel Geld, ist es mir das wirklich wert? Und wenn ich diesen Prozess abgeschlossen habe, dann sehe ich auch, wo meine Sparpotenziale sind. Und wenn ich Sparpotenziale habe, kann ich auch investieren, nämlich langfristig investieren. Und auf dem Sparbuch die Sachen zu haben, ist jetzt keine Option für einen Vermögensaufbau. Das weißt du auch, Andreas. Und Sicherheitspuffer sind richtig und wichtig, aber über die Sicherheitspuffer auf Tagesgeldkonten zum Beispiel hinaus ist für mich ein gutes Investment in der Tat Aktien, ETFs. Also in Einzelaktien zu investieren ist aufwendig, kann Frau natürlich auch gerne machen, ist aber aufwendiger als zu verstehen zum Beispiel, wie ETFs funktionieren. Und mit ETFs habe ich eine ganz große Risikostreuung erreicht. Und das ist das, was wir in Einzelaktien nicht haben. Da haben wir ganz viele verschiedene Risiken, die ich verstehen muss, die ich auch managen muss. Und beim ETF habe ich fast nur noch das Marktrisiko, was ich managen muss. Und ich finde, das ist die eleganteste und die effizienteste, einfachste Art, tatsächlich Vermögen aufzubauen. Und wenn ich mich da eingefuchst habe, dann kann ich tatsächlich auch noch weitergehen. Aber das ist für mich tatsächlich, ETFs ist für mich die na, wie sagt man, die Qual der Wahl? Nee, das Investment der Wahl für Frauen. Und wenn Sie Lust haben, Immobilien, ja, aber Immobilien ist ein ganz anderes Business, ist ein People-Business als ein Menschen-Business. Wenn ich gerne mit Menschen umgehe, dann könnte ich mir tatsächlich ein Investment auch in eine Immobilie vorstellen. Aber die Preise sind extrem hoch im Moment. Also es ist im Moment ist mit Immobilien, denke ich, schwierig. Und das ist eine ganz andere Entscheidung. Also Aktien, ja, und eventuell Immobilien.
Apropos Aktien, kann man da auch eine Geschlechtertrennung so ein bisschen beobachten? Also ich kenne es vom Freundeskreis, dass ein guter Bekannter aus Stuttgart zum Beispiel, der sein Berufsbild so spezifiziert, ich schaffe beim Daimler, Daimler-Kreisler-Aktien hat und natürlich Apple-Aktien, weil er ein Apple-Handy hat und noch ein BMW, Volkswagen und auch eine Conti. Ist es so, dass Frauen vielleicht eher zu LVMH und Beiersdorf-Aktien tendieren?
Also da hat er aber schon mal einen ganz schönen Home-Bias, würde ich sagen, dein Freund. Also das sind ja fast nur Aktien aus Deutschland. Weiß ich nicht. Also ich denke, das, was ich von Frauen weiß, ist, dass sie pragmatisch investieren. Und pragmatisches Investment sind nun mal auch ETFs, absolut. Und wenn dann solche Aktien, ich sage dann immer, leg dir ein Spaßdepot an. Also dann kauf da Aktien zum Beispiel von Luxusherstellern, die du gerne magst. So kann man ja auch anfangen. Aber das beobachte ich bei nicht so vielen Frauen. Die möchten in der Tat was Pragmatisches haben und dann auch nicht zu viel Zeit mit der Geldanlage, dem Vermögensaufbau verbringen. Und wenn wir in Einzelaktien investieren, ne, musst du einfach wirklich viel beachten, musst Bilanzen lesen können. Diese ganzen, was ich gesagt habe, Home Bias, ne, diese ganzen Psychologen-Fallstricke, die wir in unserem Kopf haben bei der Geldanlage, solltest du auch schon kennen, sonst verlierst du einfach Geld. Und Frauen haben in der Regel nicht so viel Geld wie Männer, aus den schon beschriebenen Gründen. Und deshalb gehen sie einen Tick vorsichtiger mit ihrem Geld um. Und sie brauchen den Vermögensaufbau für das Alter. Deswegen würde ich sagen, das ist für Frauen jetzt keine erste Wahl, so in, was weiß ich, Lieblingsaktien zu investieren zum Vermögensaufbau. Zum Spaß ja, aber vielleicht nicht zum Vermögensaufbau.
Ja, das klingt spannend. Also gerade jetzt, wo ich gelesen hatte, dass die BVB-Aktie oder das Unternehmen die 1-Milliarden-Marke erreicht hat. Und das ist tatsächlich eher eine Aktie für Männer, so wie ich das gehört habe in meinem Bekanntenkreis. Was ich auch immer mitbekomme im Bekanntenkreis oder bei Seminaren ist, dass mehrheitlich Männer an dem kurzfristigen Trading, wie man es nennt, interessiert sind und an der Anlage eher die Frauen. Du hattest ja schon spezifiziert, dass Frauen eher mit geringerem Risiko an die Sache rangehen, ist dennoch der Erfolg bei Frauen dann größer unterm Strich am Ende oder sind die Männer mit ihrer höheren Risikoneigung am Ende doch diejenigen, die eine bessere Performance abliefern? Was denkst du?
Na, es gibt ja darüber durchaus Studien über Finanzkrise zum Beispiel. Also die Finanzkrise 2007, 2008 wäre nicht so heftig ausgefallen, hätten mehr Frauen in den oberen Bankvorständen das Sagen gehabt. Also bei Männern, also ohne jetzt hier zu pauschal zu werden, Männer spielen gern, Männer gehen höhere Risiken gerne ein und ziehen natürlich dadurch auch mehr Verluste an sich. Und das tun Frauen regelmäßig nicht. Also sie tappen nicht in diese, eher nicht in diese Fallen, dass sie aus Eitelkeit oder eben aus Risikofreude oder ich mache das jetzt einfach mal, wirklich ins volle Klo reingreifen, sag ich mal. Das machen sie eher nicht, weil sie eben vorsichtiger mit Geld auch umgehen müssen, weil sie nicht so viel davon haben. Und weil ich denke, Frauen in der Regel auch sonst nicht ganz so risikofreudig unterwegs sind wie Männer, mag vielleicht was, ja, mag Rollenerwartungen sein, mag vielleicht auch ein bisschen was Biologisches haben. Genau weiß ich das nicht. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Aber wir Frauen sind in der Tendenz ein Tick vorsichtiger unterwegs. Und das hilft uns bei der Geldanlage, glaube ich, enorm, weil wir eben diese massiven Ausschläge nach unten, wie Männer sie gerne haben, gerade im Kurzfristigen, nicht haben. Und es gibt auch einen ganz großen Unterschied. Männer investieren gerne an der Börse, auch wenn sie keine Ahnung haben. Das machen Frauen in der Regel nicht. Bei Frauen ist dann eher der Punkt, dass sie gar nicht investieren, weil sie sich nicht zutrauen. Also ich glaube, da könnten beide ein bisschen voneinander lernen, dass Frauen ein bisschen mutiger werden, das zu versuchen, ne, mit ETFs. Und Männer lernen, sich erstmal ein bisschen mehr zu informieren, sich erstmal ein bisschen schlau machen und dann erst zu kaufen. Weil dann hätten nämlich ganz viele in diesem neuen Marktcrash 2002 nicht so wahnsinnig viel Geld verloren. Und da haben sehr viele Männer sehr viel Geld verloren, die heute leider, so stelle ich es immer wieder in Gesprächen fest, für den Aktienmarkt fast verbrannt sind, weil sie sagen, oh nee, Aktien, das ist reine Zockerei. Das habe ich 2002 gesehen. Nee, und wenn man dann fragt, wusstest du eigentlich, was du da tust? Nein, wussten sie nicht. Das ist, denke ich, so der hauptsächliche Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn wir es mal so sehen.
Also gerne haben wir die Ausschläge nach unten natürlich auch nicht, wir Männer. Sie passieren einfach. Nein. Also ein Risikomanagement, glaube ich, ist für beide Geschlechter anzuordnen oder zu verschreiben, möglichst auf Rezept, finde ich. Die ideale Kombination wäre natürlich, dass der Mann mit seiner höheren Risikoneigung vielleicht im kurzfristigeren Trading ein paar Punkte oder ein paar Euro verdient und die Frau dann die Gewinne letzten Endes langfristig managt. Also sollten wir vielleicht bei der Geldberatung hingehen zu einer Paarberatung?
Gut. Thema Geld und Paar ist ja super spannend. Ja, wenn ein Paar über Geld spricht miteinander, was viele Paare ja leider nicht so häufig tun, wenn sie tatsächlich über Geld sprechen, ist das immer eine Paarberatung. Weil wenn wir über Geld sprechen, sprechen wir immer, immer über uns selber. Nur ist dieses Wissen nicht verbreitet, weil über Geld transportieren wir extrem viele Emotionen, transportieren wir die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind und was das mit uns gemacht hat. Geld ist nur geht es nicht ums Geld, es geht um unsere Emotionen, es geht um Situationen, die wir erlebt haben. Aber wenn sich Paare über Geld streiten, streiten sie sich nie eigentlich um die Sache Geld. Sie streiten sich um etwas anderes, um verletzte Emotionen, um die Art und Weise, wie sie aufgewachsen sind. Und das ist allein schon zusammen als Paar über Geld zu sprechen, das tatsächlich auf den Tisch zu packen und darüber zu reden wie über das Wetter und das auszuverhandeln, ist eine Paartherapie. Es gibt ein ganz tolles Buch von Michael Mari, Liebesgeld. Also wenn Sie da draußen Probleme haben, mit dem Partner oder Partnerin über Geld zu sprechen, kann ich dieses Buch wärmstens empfehlen, weil Mari hat verstanden, wie wir in einer Beziehung über Geld reden und er analysiert das und gibt ganz tolle, nicht Tipps, das möchte ich gar nicht sagen, aber er zeigt uns, warum wir so reden und wie wir es anders machen können. Und das ist ein ganz, ganz handfestes Buch, was als Paar einem wirklich hilft, gut über Geld zu reden, denn so wie wir über Geld reden, zeigt es die Qualität unserer Beziehung. Also wenn wir da ein Problem haben, über Geld zu reden, haben wir sehr wahrscheinlich auch in anderen Bereichen der Beziehung Probleme. Wenn wir gut über Geld reden können, passt die Beziehung wahrscheinlich ganz gut. Deshalb mein Tipp, gleich am Anfang über Geld reden, wenn Sie sich kennenlernen oder wenn ihr euch kennenlernt, weil das ersetzt dann später die Paartherapie.
Das klingt gut und das Buch werde ich natürlich auch in die Bio mit reinpacken von diesem Podcast Fit for Finanzen, damit ihr euch das in Ruhe einmal vielleicht im Urlaub oder unter den Weihnachtsbaum legen könnt und genießen könnt und draus lernt, hoffe ich. Ja, wir Männer, wir reden über Geld sehr, sehr gerne, aber meistens nur unter Männern, habe ich festgestellt, oder in Finanzcommunities unter anonymisierten Nicknames, wo dann auch die Schuld nicht bei einem selbst gesucht wird, beim fehlenden Stop oder beim falschen Risikomanagement, sondern natürlich beim EZB-Chef, beim FED-Chef, bei den Märkten allgemein, die den Kurs der Aktie oder den Kurs des Marktes bewegt haben. Tauschen sich denn Frauen parallel auch untereinander über Geld aus oder ist das noch Neuland?
Das ist in der Tat Neuland, ja. Also, dass Frauen darüber sprechen, wie sie in einer Beziehung das Geld geregelt haben, also das Finanzielle geregelt haben, gerade wenn die Frau vielleicht Teilzeit arbeitet oder wenn sie zu Hause ist mit den Kindern. Also ich persönlich stoße solche Gespräche gerne mal an, auch mit Freundinnen oder auch im Bekanntenkreis oder wenn ich auf einer Party bin, ne? Aber unter Frauen reden wir leider über diese Dinge nicht wirklich. Es ist Ich glaube, es ist Charme besetzt zum Teil, ist aber auch so, dass eben von Frauen nicht erwartet wird, dass sie über Geld sprechen. Es wird von Frauen erwartet, dass sie über Kindererziehung sprechen, über wie es ihnen geht, in Teilen, dass sie darüber sprechen, wie sie den Haushalt managen, was sie einkaufen. Das klingt sehr platt und Stereotyp, aber genau das ist der Punkt. Unsere Welt funktioniert leider noch sehr in Stereotypen und das zu erkennen, es wird immer sichtbarer, habe ich das Gefühl, was mich eben, wie gesagt, freut, dass das immer sichtbarer wird und dass die Frauen jetzt tatsächlich anfangen, auch über Geld miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, aber da fangen wir gerade erst an. Und auch der Austausch mit dem Partner, mit der Partnerin ist nicht so einfach, das kannst du vielleicht auch aus deinem Bekanntenkreis bestätigen, es ist nicht so einfach, da die Dinge nicht zu vermischen. Männer üben auch gern mal Macht über Geld auf ihre Frauen aus, das ist auch noch Realität. Und da sich da anzunähern als Paar, aber auch unter Frauen, da sind wir gerade wirklich am Anfang, das kann ich absolut bestätigen. Und ich gehe gern auf Partys und frage dann mal genau solche Fragen in die Runde und das ist super spannend. Da entwickeln sich ganz tiefsinnige, interessante Gespräche mit Frauen, aber auch mit Männern und es ist ein großer Bedarf da und deswegen ist es gut, dass du so einen Podcast machst und so sehe ich auch meine Arbeit, das anzustoßen, zu sagen, traut euch, sprecht über Geld. Denn nur wenn wir über Geld sprechen, verteilt sich das Geld auch dann gut und haben wir auch ein gutes Gefühl bei Geld und es hilft uns allen. Aber wenn wir nicht über Geld sprechen, dann nehmen sich die das Geld, die die Informationen haben und dann wird es nicht quasi gut verteilt, ne?
Ja, das finde ich auch, dass man darüber sprechen sollte und das ist auch quasi mein Ansinnen seit mehr als 20 Jahren in diversen Communities und auf meinen Social-Media-Kanälen offen darzulegen, was ist möglich an der Börse, aber auch welche Risiken gibt es dort bei der Geldanlage und wenn Frauen sich hier besser im Griff haben, in Anführungsstrichen, dann können wir von den Frauen wiederum sehr, sehr viel lernen. Ich hoffe, auf den Partys, wo du diese Fragen gestellt hast, wurdest du auch später noch einmal eingeladen, denn manchmal hört ja beim Geld die Freundschaft auf. Wie es so schön heißt. Gibt es denn Tabu-Fragen, die man Frauen nicht stellen sollte beim Thema Geld? Ich kann mir vorstellen, wenn ich in einen Club gehe oder in die Disco oder wie auch immer man solche Locations nennt und jemanden kennenlernen würde, dürfte ich doch nicht als erstes nach dem Gehalt fragen, oder?
Nee, das würde ich auch nicht machen. Nee. Aber vielleicht beim zweiten oder dritten Date, wenn sich abzeichnet, dass es was Ernstes werden könnte, spätestens wenn es dazu kommt, wenn sich zu überlegen, ziehen wir zusammen oder nicht. Also spätestens dann müssen die Finanzen auf den Tisch. Aber klar, warum nicht? Was verdienst du eigentlich? Man sollte vielleicht als Mann nicht gleich damit mit der Tür ins Haus fallen, wie viel man selber verdient. Aber klar, warum nicht? Aber vielleicht beim ersten Kennenlernen würde ich das jetzt vielleicht nicht machen. Da würde ich die Dame meines Verherzens oder meiner Begehrung vielleicht so einen Drink einladen. Aber erstmal da nicht über Geld reden. Aber in der Tat, beim ersten Date geht es ja dann schon los zu fragen, wer zahlt dann eigentlich die Rechnung? Automatisch immer der Mann? Ich würde sagen, nein. Aber wenn die Frau dann sagt, nee, ich bezahle selber, kommt vielleicht bei dem Mann auch nicht so gut an, weil er dann denkt, oh, die mag mich ja gar nicht. Na, kann ja auch sein, oder?
Oh doch, ich finde es sehr, sehr toll, wenn eine Frau auch für sie selber sorgt quasi. Also mich beeindruckt sowas. Also das war jetzt natürlich nur fiktiv gesagt, weil ich nicht in Diskos gehe. Ich bin viel zu alt für sowas. Nein. Das wollten wir nur noch mal festhalten. Aber macht es dann Sinn, wenn man schon so weit gegangen ist und über Thema Geld spricht, dass man gemeinsam ein sogenanntes Familiendepot führt? Oder sollte jeder seine eigene Geldanlage verfolgen und man dann am Jahresende quasi die Performance einfach vergleichen?
Ich finde das total spannend. Ich denke, das soll jedes Paar selber entscheiden. Ich finde es aber spannend, tatsächlich ein gemeinsames Depot zu haben. Und jeder hat noch sein eigenes. Weil ich bin absoluter Fan und ich sage das meinen Klientinnen und Frauen überall, wo ich bin, bitte baut euch unabhängig von eurem Mann ein eigenes Vermögen auf. Und zwar in einer Höhe, wie ihr dann, wovon ihr sehr gut leben könnt im Alter. Und der Mann auch. Also nicht nur einer baut Vermögen auf für alle, sondern jeder baut zumindest in der Höhe Vermögen auf. Und das Vermögen kann man natürlich auf einem gemeinsamen Depot aufbauen, aber ein Paar kann auch sagen, wir machen zusammen ein Depot bis zu der Größe oder so. Und jeder macht noch sein eigenes. Und dann ja, in der Tat vergleichen wir, wir reden drüber, weil das ist ja auch was total Verbindendes, über Geld und seine Anlagen zu sprechen, zu gucken, ja, können wir da noch was machen oder guck mal, da ist was Interessantes und hast du eigentlich das schon mal gesehen und wie läuft es eigentlich bei dir und so. Also allein dieser Erfahrungsaustausch hat ja auch was Verbindendes und was Spannendes. Und es ist auch ein Commitment zu sagen, ja, wir bauen zusammen etwas auf. Als Paar baut man ja auch eine Familie auf oder gemeinsame Erfahrungen auf. Ne? Man verbringt Zeit miteinander, man wird alt miteinander, teilt vieles. Und zusammen ein Depot aufzubauen, Vermögen aufzubauen, ist auch nochmal ein verbindendes Element. Ne? Aber hinsichtlich darauf, dass viele Ehen doch geschieden werden, immer wichtig, zwei Altersvorsorgen gleichrangig zu haben.
Das sehe ich eigentlich auch so, wobei ich im Hinterkopf immer diese Statistik habe, dass Männer im Durchschnitt 7 Jahre eher sterben als Frauen. Was wird denn aus dem gemeinsamen Depot, ganz provokant gefragt?
Das kriegt natürlich dann die Frau, ist doch klar. Man hat ja gemeinsam was aufgebaut, dann kriegt es die Frau. Oder natürlich die Kinder kriegen einen Teil davon. Also es geht ja dann ins Erbe rein, wenn Kinder da sind. Also und warum leben Männer 7 Jahre weniger im Schnitt? Ja, dann Männer, guckt euch auch ein bisschen an. Vielleicht ein bisschen weniger Bier trinken, ein bisschen mehr Sport machen. Ja, Andreas, du bist voll trainiert. Aber es hat ja Gründe, warum Männer in der Tat nicht ganz so eine hohe Lebenserwartung haben. Ich will auch wieder nicht so pauschalisieren, aber es ist so. Der Lebensstil ist einfach ein bisschen riskanter von Männern und deshalb ist das unter anderem ein Punkt. Also wenn ihr ganz alt werden wollt als Männer, dann ne, gesund ernähren, nicht schnelle Autos fahren, ein bisschen vorsichtiger im Straßenverkehr unterwegs und so weiter
und so fort. Und weniger Risiko bei der Geldanlage, weil das geht natürlich auch an die Nerven und ans Haupthaar.
Das auch. Also da gibt es schon so einige Stellschrauben, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass deine Hörer das auch schon so eine Ahnung davon haben. Ja.
Ja. Das Spannende bei dem Thema ist ja, und deswegen sind wir auch hier quasi zum Podcast zusammengekommen, dass es durchaus Interessensschnittpunkte gibt. Also natürlich interessiert auch meine Hörer die langfristige Anlage, die Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, und deine Hörer interessiert vielleicht auch das Daytrading. Sind denn Frauen, die du so kennst in deinen Seminaren, auch aufgeschlossen an gemischten Seminargruppen oder wollen die Frauen bei solchen Themen eher unter sich bleiben?
Es gibt eine, ehrlich, also meiner Erfahrung nach wollen sie gerne unter sich bleiben. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn sie schon Erfahrung gesammelt haben beim Thema Geldanlage, dann gern gemischt. Aber die ersten Schritte, ist meine Erfahrung, wollen sie lieber untereinander gehen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Das, was ich auch in Kursen mitbekommen habe, in meinen eigenen Seminaren, wenn Männer dabei sind, melden sich eher die Männer oder bringen sich eher die Männer ein und die Frauen halten sich doch eher zurück. Ist kein Mann dabei, kommen die Frauen ins Reden, ins Fragen, werden ganz aktiv. Da sind wir leider wieder bei diesen gesellschaftlichen Erwartungen und Rollenverteilungen. Das heißt, die ersten Schritte unter Frauen besser, funktionieren, glaube ich, besser. Und dann später, wenn sie selbstbewusst sind und wissen, wo es lang geht, dann bieten sie auch den Männern absolut Paroli in Seminaren. Aber die ersten Schritte besser unter Frauen.
Das überrascht mich ein wenig, denn in den Seminaren, die ich ansonsten auf der World of Trading und so weiter gegeben habe, war das Publikum immer breit gemischt. Ja, es waren mehr Männer anwesend als Frauen, aber die Fragen kamen meines Erachtens oder meiner Erinnerung entnommen immer relativ gleich verteilt zwischen Männern und Frauen. Aber vielleicht kannst du ja die Vorbereitung treffen mit Frauen alleine und man kann dann etwas zusammen aufziehen.
Ja, ich meine aber die Frauen, die bei dir im Daytrading sind, die kennen sich mit Aktien ja schon aus, die haben Charttechnik gelernt, ne? die haben schon ein geballtes Wissen und die lassen sich dann die Butter nicht vom Brot nehmen. Aber die Frauen, die eben noch gar keine Ahnung haben, die sind dann, glaube ich, eher schüchtern oder einfach zurückhaltend dann in dem Punkt. Und Männer, die machen es dann eben einfach erstmal, ne? Weil sie es auch gewöhnt sind, die Macher zu sein. Wir Frauen gewöhnen uns das gerade erst an, hier die Macherinnen zu sein und zu werden, ne? Und beim Thema Geld. Und ich denke, das ist vor allen Dingen der Punkt.
Vielleicht geben die Männer auch einfach nicht zu, dass sie noch am Anfang stehen und möchten mit ihrem nicht vorhandenen Wissen so ein bisschen nach vorne preschen, obwohl sie es gar nicht haben. Und dann fällt es am Ende gar nicht auf, dass eigentlich das Wissenslevel das gleiche ist. So könnte ich mir das vielleicht vorstellen.
Kann auch sein, ja.
Aber nochmal zurückkommend auf die Auswahl der Instrumente. Du hattest ja gesagt, man braucht einen Grundstock letzten Endes, um vielleicht diese kleinen Ausgaben, die immer anstehen, zu tilten. Das kann das Tagesgeldkonto sein. Und dann langfristig sollte natürlich in Sachen ETF und Aktien gedacht werden. Gehst du da eher von einer Einmalanlage aus oder favorisierst du natürlich dann auch so eine Marktanalyse, dass man nach einigen Jahren, wenn der Aktienmarkt sehr gut gelaufen ist, wie aktuell der Bullenmarkt in den USA, auch mal die Gewinne mitnimmt, physisch stillhält und vielleicht billiger wieder einsteigt? Also dieses Market Timing, ist das für dich auch ein Thema?
Also privat ist es ein bisschen ein Thema. Ich halte gerade einige Cash-Positionen, wir reden jetzt schon seit einigen Jahren davon, dass die Märkte deutlich nach unten gehen, dass irgendwie ein Crash bevorsteht, aber der kommt nicht. Ich halte trotzdem in der Tat einen bestimmten Betrag in Cash. Ansonsten aber insgesamt generell halte ich nicht viel von Markttiming. Die eigentlich haben genug Studien bewiesen, dass es für Langfristinvestoren nicht wirklich sinnvoll ist. Deshalb, ich investiere auf regelmäßiger Basis, auf monatlicher bzw. vierteljährlicher Basis. Und ich denke, das trifft auch die Realität, die Lebensrealität von vielen Frauen, dass sie regelmäßig investieren. Vielleicht mal am Anfang eine bestimmte Summe, weil sie geerbt haben oder weil eine Lebensversicherung frei wird oder sie was gekündigt haben. Dann einmal Anlage und dann liegt das da auch. Und dann aber regelmäßig Geld anlegen, weil dann nimmst du ja auch die Abschwungphase mit, kaufst da günstig ein. Und in den Hochphasen kaufst du halt ein bisschen teurer ein. Aber generell präferiere ich eine stetige Geldanlage. Aber du kennst die Auswertungen ja auch. Ich glaube, über 20, 30 Jahre selbst einmal Betrag und stetig angelegt, kommst du ungefähr aufs Gleiche raus.
Ich habe dazu eine dezidierte Meinung, aber das ist ein Thema für einen extra Podcast, würde ich sagen, wo wir auch über das Cost-Average-Effekt reden können und auch direkt mal Anlagen gegenüberstellen, die in monatlichen Sparplänen ablaufen und die als Einmalanlage fixiert werden. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Insofern bedanke ich mich zusammen mit Dani für euer Gehör. Ich hoffe, ihr habt da ein paar Impulse mitnehmen können und bleibt dran bei Fit vor Finanzen. Und die Dani hat hier das Schlusswort.
Oh, das ist aber nett. Ja, also ich danke fürs Zuhören und ich sage immer, Frauen können Finanzen. Und das möchte ich euch auch sagen. Frauen, ran an die Finanzen, ran ans Geld, traut euch, nehmt es in eure Hände und macht was Gutes daraus. Und ihr könnt das, glaubt nicht, nur weil ihr vielleicht schlecht in Mathe wart oder sowas. Ihr könnt Geld und Finanzen. Ihr müsst euch nur trauen. Macht es.